Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen. Wenn ich vor 25 Jahren mit alten RIAS-Kolleginnen und Kollegen zusammensaß, dann wurde oft betont, wie lang doch die Leine gewesen sei, an der die amerikanische Leitung ihre Belegschaft laufen ließ. Auch eine gewisse Hierarchielosigkeit wurde immer wieder hervorgehoben. In Aus den Archiven wiederholen wir heute ein Radioexperiment, das so wohl nur im RIAS stattfinden konnte, und das gleich in Serie. Barry Graves muss ich den meisten von Ihnen ja nicht mehr vorstellen. Knapp zwei Jahrzehnte lang prägte er als Autor und Moderator den Ton des RIAS-Programms wie wenige andere. In den 1980er Jahren produzierte er eine Reihe mit dem Titel Graves bei Nacht. Am 5. August 1983 sendete er auf RIAS 2 in der Unterreihe Graves Space eine Ausgabe mit dem Titel Nachtflug. Und das passt ja zu einem dunklen Herbstmorgen. Worum es hier geht und wer spricht, ist zunächst nicht ganz klar. Die Hörenden werden eingesogen in einen zunächst verwirrenden Dialog zwischen einem Mann und einer Frau. Graves holte sein Publikum aus der reinen Konsumentenhaltung und machte sie zu Sinnstiftern seines Radiokosmos. Den Auftakt machte eine extrem verfremdete Version von Duane Eddys Hit Rebel Rouser. Aber hören Sie selbst und fragen Sie sich, wo es heute noch solche Experimente gibt.
Ich lasse ihn noch ein bisschen schlafen. Ich mag es, ihn einfach so anzuschauen. Er ist so kräftig, so gesund, so schön, so stark. Ich umarme ihn. Ich küsse ihn auf die Stirn. Ich fühle, wie sein Herz gegen meine Brust schlägt. Es ist so beruhigend, seinen gleichmäßigen Atemzügen zuzuhören. Doch immer wenn ich ihn so anschaue, werde ich traurig. Ich schaue auf meinen Mann, der doch ein Fremder ist. Ich liebe ihn. Ich beschütze ihn. Ich gebe ihm zu essen. Ich nehme ihm seine alltäglichen Sorgen ab. Ich wache für ihn, wenn er schläft. Doch Immer wenn ich glaube, dass ich ihm ganz nahe bin, dass ich seine Partnerin bin, dass wir uns zu einem unschlagbaren Team vereinigt haben, dann entgleitet er meiner Fürsorge. Ich gebe ihm meine Zärtlichkeit, meine fürsorgliche Anteilnahme, meine Opferbereitschaft, mein unbedingtes Vertrauen. Doch er entgleitet mir. Ich spüre, wie sein Atem unregelmäßig wird. Wie er aus den Tiefen des Schlafes ins Bewusstsein zurückgleitet. Ich bin bereit, ihn behutsam in den Wachzustand zu übernehmen. Mein Blick soll wie Musik sein. Mein Lächeln soll wie ein Bukett von Blumen sein. Doch er entgleitet mir. Er wacht ganz prosaisch auf.
Wie spät ist es?
Seine Hand streichelt meine Wange. Doch sein Blick geht hinaus.
Wie spät ist es?
Mitternacht. Sein Blick geht hinaus. Er prüft den Himmel. Er probiert, die Feuchtigkeit des Windes zu riechen. Er horcht auf die Geräusche der Nacht. Wie ein Raubtier geht es mir manchmal durch den Kopf.
Wie spät ist es?
Mitternacht.
Ich glaube, es wird Zeit.
Woran denkst du? Er wird mir nicht antworten. Er wird seinen Kopf an meine Schulter lehnen. Seine Hand wird durch mein Haar streichen. Aber er wird mir nicht antworten. In diesem Augenblick der liebevollen Umarmung sind seine Gedanken ganz weit draußen. Auf dem Startgelände. Bei den Kameraden an der Rampe. Bei den Plänen, bei der Checkliste. Bei dem konkreten Aktivitätsprofil dieser Mission. Ich hasse diese Sprache. Diese Sprache trennt uns wie eine Fremdsprache, in der ich mich nie sicher fühlen werde.
Es ist schön, in der Nacht zu starten. Die Erde ist wie der Meeresgrund. Die Acceleratorsysteme einprogrammiert. Das Lift-Off-Kommando. Die Vorfreude auf den Startschub. Dieser angenehme Druck im Magen. Dieses elektrisierende Ziehen in den Muskeln.
Er liebt mich nicht. Er liebt mich nicht wirklich. Er ist ein Fremder, wenn er mir voller Zärtlichkeit, Behutsamkeit und beinahe jungenhafter Scheu nahe zu sein scheint. Aber das ist nicht er selbst. Es ist, als ob er ein anderes Wesen ausschickt, mich in die Arme zu nehmen. Er selbst bleibt, scheint es, hinter den Gesten der Anteilnahme, des Verlangens, vertraulichen Vereinigung zurück. Er ist so fern von mir. Ich kenne nicht seine zornige Energie, wenn eine Mission in die Krise gerät. Ich weiß nichts von seinem unbedingten Willen, wenn ein Problem gefährlich unüberwindbar erscheint. Wenn ein Landevorgang in die heikle Zone gerät. Wenn eine Asteroidenexpedition einer Partie russischen Roulettes zu gleichen droht. Sein wahrer Mut, seine Willenskraftreserven, seine absolute Ergebenheit bleiben mir verborgen.
Du bist nicht mal ein bisschen traurig. Wie lange wirst du denn fortbleiben?
Du bist sehr stark, aber sei vorsichtig. Du bist sehr schön.
Die Notlampe vom Schutzanzug.
Du hast schönes Wetter. Dein Weg ist mit Sternen bestreut.
Ich vergesse eines Tages noch einmal die Notlampe. Sie ist absolut überflüssig. Wem will man da draußen schon leuchten? Aber ich entwerfe nicht die Programme. Ich führe sie mit Präzision aus. Das ist Arbeitsteilung, wie ich sie liebe.
Du bist nicht gern zu Hause.
Wir sind zwei. Wir haben verschiedene Aufgabensektoren. Und doch muss ich präsent sein, im Krisenfall sein Programm mit zu übernehmen. Was hast du gesagt? Natürlich bin ich gern zu Hause.
Warum machst du dich schön? Für die Sterne?
Bist du eifersüchtig?
Ein wenig. Auf Venus zum Beispiel.
Du solltest mir lieber nicht trauen, wenn ich vom Mars schwärme. Ein faszinierendes Forschungsobjekt. Leer, wüst, von nahezu bedrohlicher Unwirklichkeit. Und dennoch erfahren wir eine Menge Aufregendes über unsere Vergangenheit.
Warum sollte ich auf die Sterne eifersüchtig sein? Er ist schon unterwegs. Seine breiten Schultern stemmen sich schon gegen die Nacht. Er spürt schon den Druck im Magen, die Elektrizität. Er kontrolliert seine Körperfunktionen. Den Atem, den Herzschlag, die Impulsivität. Er ist perfekt. Sie haben wahre Wunder an ihm vollbracht.
Ich mache mich schön, weil ich mich nicht alt fühlen möchte, wenn ich unter die Sterne trete.
Er hat wunderschöne Gefühle bekommen. Ich könnte niemand anders mehr lieben. Ich habe Angst gehabt, dass sie ihn für die Mission wohl vollenden würden. Doch möglicherweise seiner Menschlichkeit hier unten Schaden zufügen. Er ist vollkommen. Er wird immer bei mir bleiben. Er wird neben mir liegen, wenn die nächste Mission beendet ist. Ich werde seinem Atem lauschen, seine Wärme spüren und werde unendlich traurig sein.
Bergengrün hat immer die Rückstoßprogrammlampen angeknipst, um seine Hände zu sehen. Zwei lebendige Hände, sagte er, die er wie im roten Dunkelkammerlicht drehte und strickte. Er hatte auch oben bei der Mission Gefühle. Nun ja, früher war so manches anders.
Ich werde traurig sein, weil ich nichts habe, was ein Pfand für seine Rückkehr sein könnte. Kommt er immer wieder zurück, weil das auch programmiert ist? Oder kommt er irgendwann einmal freiwillig wieder? Ich wollte Schönheit haben und wählte die unnahbare Vollkommenheit. Ich wollte Jugend haben und wählte die erschreckend konstante Funktionsfrische. Ein Pionier.
Eben nicht unsere Möglichkeiten und eine ganz und gar konventionelle Ethik. Ich habe Respekt für Bergengrün. Er hat uns viele Wege gewiesen. Er war natürlich nicht von Dauer.
Ich bin Presbyterianer, Protestant und Presbyterianer, und ich nehme es mit meiner Religion sehr ernst. Das will ich hier mal gleich sagen. Ich bin groß geworden im Glauben daran, dass wir hier auf die Erde mit einer, ich möchte mal sagen, 50 zu 50 Chance gekommen sind. Und an dem Glauben halte ich fest. Wir sind in diese Welt gesetzt worden mit bestimmten Talenten und Fertigkeiten. Und es liegt nun an uns, diese zu unserem besten Vorteil zu verwenden. Wenn wir uns dahingehend anstrengen, davon bin ich fest überzeugt, dann gibt es eine Macht, die größer als wir alle ist, die unser Schicksal in die richtigen Wege führen wird. Und wenn wir die uns mitgegebenen Talente nicht verschleudern, dann werden wir das Leben leben, zu dem wir bestimmt sind.
Gestern, als ich in den Spiegel schaute, habe ich ein graues Haar entdeckt. Ob es morgen mehr sind? Und die Falten unter den Augen? Und übermorgen vielleicht die Mühe beim Treppensteigen? Er wird auch bei mir bleiben, wenn ich nicht mehr jung bin. Das haben sie mir versichert. Sie haben ihm eine altmodisch-irdische bürgerliche Treue gegeben. Aber ich weiß nicht, was er wirklich denkt, wenn er mich anschaut.
Die Irgendwo sitzt der Kontrollingenieur. Ein funktionierender Mensch arbeitet irgendwo in der Nacht, damit das Leben nicht unterbrochen wird. Der Wille nicht unterbrochen wird. Ein Datenprinter in der Stille. Ein einsames Surren wertvoller Informationen. Botschaften einer anderen Intelligenz, die jetzt in der Nacht voll funktionsfähig ist.
Und wenn er sagt, du hast ein graues Haar und nicht nur Lachfältchen unter den Augen. Du solltest es auch tun. Nein, das wird er nicht sagen. Man darf nicht älter als 25 Jahre sein. Und außerdem habe ich einen leichten Schatten auf dem linken Lungenflügel.
Ein Datenschreiber zieht seine Linien über den Monitor. Ein Telefon klingelt, aber niemand nimmt ab. Ein wiederholter, hartnäckiger Ruf, der gerade traurig und bedrohlich durch den Kontrollraum schallt. Wer ruft da an? Ein Anruf heißt immer menschliches Versagen. Ein Gesicht erscheint auf dem Bildschirm. Ein Ausfall bei der Rampenbeleuchtung, der nicht automatisch gemeldet wurde. X minus 2 Stunden und 14 Minuten. Der wachhabende Offizier geht gleichgültig wieder an sein Pult zurück. Das Gesicht ausdruckslos von Einsamkeit und Müdigkeit. Ich spüre die Kameraderie der Nacht. Wir starten bald. Wir sind nur wenige noch um diese Zeit. Niemand bleibt mehr auf und hängt gebannt an den Übertragungsgeräten. Wir sind nur wenige bei dieser Mission. Aber wir sind uns einig.
Die Abgeschiedenheit der Leuchtturmwächter. So wird er es nicht empfinden, da oben in seiner Kapsel. Es wird vollkommen still sein. Er wird vollkommen allein sein. Es wird dunkel sein. Aber er wird seine Hände nicht beleuchten. Wie damals Bergengrün. Solche Gefühle sind nicht im Programm.
Oh ja, wir leisten es uns, romantisch zu sein. Wir müssen gegensteuern. Wir dürfen nicht zu vollkommen sein. Die körperliche Unversehrtheit, die uns gegeben worden ist, reicht aus, diese Mission, jede Mission zu einem Erfolg mit Fehlerquote 0 zu machen. Aber wir haben auch Ruhephasen, Regenerationsmomente, Missionsurlaub, private Sphären zur emotionalen Ausbalancierung. Ich möchte menschliche Gefühle nicht verlieren.
Ob er manchmal erschreckt? Ob er sich fragt, was bin ich nur? Was ist aus mir geworden? Oh, er wird niemals erschrecken. Dafür haben Sie schon gesorgt. Solche Fragen werden mit seinem Vorrat an Reflexionen inkompatibel sein. Er wird sagen, was mit mir geschehen ist, diente einem genau umrissenen Zweck. Das Risiko war berechenbar und damit zero.
Ich habe alle Tests durchlaufen. Meine Emotionalität war stabil, mein Bewusstsein ungetrübt. Ich wusste, was sie wollten. Ich wusste, was ich wollte. Die Übereinstimmung war hundertprozentig.
Als Bergengrün. Er war bereit, sich neue Grenzen zu setzen. Mit dem festen Ziel, auch diese Grenzen zu überwinden.
Ich glaube daran, dass wir von unserer Mission zurückkehren werden. Wer von euch, Kameraden, glaubt daran nicht? Ich glaube, so etwas könnten wir gar nicht unternehmen, wenn wir nicht die volle Unterstützung von zu Hause hätten. Die Einstellung meiner Frau ist die gleiche wie damals bei meiner Testpilotenausbildung. Wenn ich ganz dafür bin, dann steht sie auch voll hinter mir, hundertprozentig, genau wie meine Kinder.
Ein Träumer.
Mein Kamerad. Aber letztendlich ein ängstlicher Träumer.
Bergengrün.
Wir erobern den Himmel, sagte er. Wir bringen das Weltall unter unsere Kontrolle.
Er war der erste Mann, den ich hatte. Sind alle Astronauten so wie du, fragte ich ihn immer. Und er lachte und sagte, wir sind Handwerker, kosmische Handwerker. Und er ging jeden Sonntag in die Kirche. Und seine Mutter sprach nicht mit mir, weil ich nicht mit ihm gehen wollte. Alles, was ihr Sohn tat, tat er zur Ehre Gottes.
Ich frage mich manchmal, ob er zur letzten Konsequenz fähig war. Medizinisch war das für ihn sicherlich kein Problem. Das haben sie toll im Griff, pflegte er immer zu sagen. Aber wenn ich ihm von den Tests erzählte, von der Kühnheit der geplanten Eingriffe und die dennoch für die geübten Teams so selbstverständlich waren wie ein Tupfer Jod auf eine Kinderhand.
Er würde nie getan haben, was 01 Erik zu tun bereit war.
Dann sagte er immer, versündigen wir uns da nicht. Hast du nicht Angst um die Bewahrung deiner Menschlichkeit?
Eliminierung von Einsamkeitssyndromen.
neben der logischen Einheit ein Verbaloutput mit einem Trivialsensorium.
Informationen, Nachfragen und Navigationsvorschläge, angereichert mit umgangssprachlichen Elementen sowie Timbre-Variationen, die je nach Inhalt und Intensität des verbalen Austausches zwischen humanoiden Einheiten und synthetischen Denksystemen Freude, Erstaunen, Ärger und Zorn simulieren können.
Eine Humanisierung des technischen Apparates durch die Simulation von menschlichen Verhaltensweisen.
Eine erstaunliche Annäherung an die Vision von Generationen von Science-Fiction-Autoren.
Aber eben doch nur eine Simulation, nicht eine Reproduktion humanoiden Verhaltens.
Keine Zero-Situation eines synthetischen Denksystems, das sich von seinem Befehlsgeber loslöst.
Das ist nun wirklich den Science-Fiction-Horrorfilmen überlassen.
»01 Erik ging die makellose Balance zwischen Menschsein und Technik ein. Und wenn sie eines Tages perfektere Systeme entwickeln, was wird dann aus dir?«, fragte Bergengrün immer. Er sah 01 Erik schon als den Schrott von morgen. »Hast du keine Angst?«, hat er mich gefragt. Was ist er? Mensch oder Maschine?
Es ist immer das Gleiche. Ich fühle mich müde, obwohl ich gar nicht müde sein kann.
Was ist er?
Immer folgen dem gleichen Schritt 1000 andere, die genauso gleich sind. Manchmal fühle ich mich, als trüge ich eine bleischwere Last auf meinen Armen. Mühsal ohne Rast und Hoffnung. Ich werde alt. Oh nein. Oder doch? Was an mir wird alt?
Was ist er? Mensch oder Maschine?
Fragen, die ich mir nie gestellt habe. Ich habe manche Dinge vor mir herzuschieben gelernt, als ob ich eines Tages alle Zeit des Universums haben würde. Ich habe mir angewöhnt, nicht an das Alter zu denken, weil es für mich kein Alter mehr gibt. Ich habe auch gelernt, Simones Alter nicht wahrzunehmen, nicht auf Veränderungen zu achten, selbst auf die Gefahr der mangelnden Behutsamkeit. Sie ist jenseits der Altersgrenze. Sie hätte es tun können, aber auch sie hat gezögert. Grüns Einfluss?
Das Programm ist etwas Ähnliches. Wie der Ritus einer Religion, der absurd erscheinen mag, aber die Menschen zurechtmodelt. Ungeformtes Wachs, das man kneten muss. Stoff, dem man eine Seele geben, einen Willen schaffen musste. Rücksichtsloses Programmbewusstsein. Ich habe es lange nicht verstanden. Richtet den Willen jeder Station auf den Start. Ja, es schafft diesen Willen überhaupt erst. Jeder bis zum kleinsten Programmoperator bleibt im Bann.
Ich lasse mich nicht bewundern. Simone fürchtet mich wohl eher heimlich. Das ärgert mich nicht, denn nichts darf mich irritieren. Es ist mir gegeben, meine neue Existenz nicht als irritierend zu empfinden. Aber ich bin Simone unheimlich, wenngleich ich den vollen emotionalen Gehalt des Wortes unheimlich nicht mehr ausloten kann. Hat sie Angst, dass sie von einer Maschine geliebt wird?
Ich habe Angst.
Fürchtet sie sich vor der Kälte meiner Haut, obwohl ich immer gleich temperiert bin?
Ich habe Angst, dass ich nicht geliebt werde.
Hat sie den Verdacht, ich könnte doch wieder all meine Beteuerungen, ihre Gedanken lesen?
Was weiß er von mir? Bin ich überhaupt in seinen Gedanken, wenn ich ihn einmal nicht anspreche? Wenn er sich von mir abgewandt hat?
Ich habe ihr die Broschüre über mich gegeben, wie mir empfohlen wurde.
Was ist das? Deine Garantiekarte?
Ich wollte sie umfassend informiert halten.
Eine Bedienungsanleitung für was?
Alle Körperfunktionen, die seelische Integrität und vor allem die psychische Individualität.
Drahtlos ferngesteuert. So wünschen sich manche Frauen ihren Mann.
Doch in wessen Händen lag die Fernsteuerung?
Als sie Bergengrün fanden, lag er im Gras mit angewinkelten Beinen wie ein schlafendes Kind. Ertränkt von der Nacht, nicht geübt in der Blindsteuerung.
Er war mein erster Mann. Ich war seine große Liebe. Ich habe noch um ihn geweint, als ich schon mit Erik ging.
All die Herrlichkeiten, die in der Tiefe der Nacht verborgen sind und die sich nur dem Infrarotauge offenbaren.
Seine Hand auf mein Gesicht legt, verwandelt sich dieses Gesicht. Wenn seine Hand sich auf meine Brust legt, erweckt sie einen Aufruhr. Die Wunderhand eines Wundermenschen. Eines wunderbaren Menschen. Eines Menschen.
Bergengrün war mein Kamerad, aber ich durfte ihn nicht retten. Er wollte nicht Teil der neuen Mission sein. Seine Elimination war beschlossene Sache. und ich hatte schon nicht mehr die Möglichkeit, das zu bedauern. Mein Reservoir an Zorn und Empörung ist recht begrenzt. Solche Fälle schließt es nicht in den Katalog der auslösenden Momente ein.
Als sie ihn mir zurückgaben, nannte er sich 01 Erik.
Das neue Modell, noch nicht general überholt, noch im Erstzustand.
Ich hielt ihm den Mund zu. Ich wollte solche Scherze nicht hören. Sogar sein Name war zu einer Katalognummer umchiffriert, die Auskunft über seinen Allgemeinzustand geben konnte. Wie alt würde ich sein? Was würde aus mir geworden sein, wenn er irgendwann einmal 05 Erik oder 21 Erik heißen würde?
Was ist Mut? Ich hasse es, wegen meines Mutes bewundert zu werden. Mein Gefühlspegel steigt in solchen Fällen an. Ich verstehe, warum Plato dem Mut die niedrigste Rangstufe unter den Tugenden zuweist. Es sind ja nicht gerade edle Gefühle, aus denen er sich zusammensetzt. Ein bisschen Wut, ein bisschen Eitelkeit, ein gut Teil Trotz und ganz gewöhnliche Sportlust. Vor allem auch ein Gefühl gesteigerter physischer Kraft. Man kreuzt die Arme über dem Raumanzug und atmet tief durch die Versorgungsmaske. Alles in allem ein Wohlgefühl. Nie werde ich jemanden bewundern, der nichts als nur mutig ist.
Die ersten Falten. Das erste graue Haar. Seitenstiche beim Treppensteigen. Ob das alles einprogrammiert ist? Ja, ich habe mich manchmal gefragt, ob ich zu seiner Gefährtin programmiert bin. Woher kann ich wissen, ob sie mich nicht heimlich bei Nacht im Tiefschlaf überwältigt haben? Er ist wichtig für die Mission. Sie würden deshalb vor so etwas nicht zurückschrecken. Aber sie würden mich auf relatives Altern programmieren, damit Spannung zwischen uns bleibt, damit die emotionale Balance gewahrt wird. Wenn es wahr ist, wie viel weiß er davon? Wenn es nicht wahr ist, weiß er das auch? Oder wiegt man ihn in einem falschen Glauben?
Wenn ich auf 1000 Kilometer daherkomme, sehe ich schon die Lichter unter mir.
Wie kann ich mir Gewissheit verschaffen über das, was ich bin und was ich nicht bin? Ist die Tatsache, dass ich mir diese Gewissheit verschaffen möchte, schon ein Beweis für irgendetwas? Oder bin ich in dieser Hinsicht auf Desorientierung programmiert?
Ich sehe die Lichter und sehe mit Genugtuung, wie wohlgeordnet alles ist. Dort, wo Lichter sind, ist deine Existenz im Wachzustand.
Wie kann ich das alles über mich herausbekommen? An wen kann ich mich wenden? 01 Erik wird mir nichts sagen. Er wird es gar nicht in seinem Informationsreservoir haben.
Wenn ich über diese Lichter hinwegfliege, fliege ich wie ein Sieger nach erfolgreicher Schlacht. Ein Stern dort unten, die Einsamkeit eines Hauses. Einer erlischt. Das ist ein Haus, das sich über seine Liebe schließt.
Muss ich es überhaupt wissen?
Bergengrün war ein Poet.
Was ändert es, wenn ich es weiß? Ich weiß ja doch nicht, ob ich weiß, was ist, oder ob ich weiß, was ich zu wissen habe.
Schlaf doch noch ein bisschen. Es ist ein Start wie viele andere.
Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ich schaue über die Stadt, die die Menschen in 100.000 Einheiten gefangen hält. Alles ist ruhig und sicher. Aber mir scheint es, als ob sogleich der Ruf ertönen würde.
Zu den Waffen.
Was sagst du?
Zu den Waffen. Und als ob sich immer nur ein Mann, der meine, von seinem Bett erheben würde. Ruhe des Reservisten, der gleich in die Schlacht muss. Ich lasse noch ein bisschen schlafen. Er ist so kräftig. So gesund. So schön. So stark. Ich umarme ihn. Ich küsse ihn auf die Stirn. Ich fühle, wie sein Herz gegen meine Brust schlägt. Es ist so beruhigend, seinen gleichmäßigen Atemzügen zuzuhören. Doch immer wenn ich ihn so anschaue, werde ich traurig. Ich schaue auf meinen Mann, der doch ein Fremder ist. Ich liebe ihn. Ich beschütze ihn. Ich gebe ihm zu essen. Ich nehme ihm seine alltäglichen Sorgen ab. Ich wache für ihn, wenn er schläft. Immer wenn ich glaube, dass ich ihm ganz nahe bin, dass ich seine Partnerin bin, dass wir uns zu einem unschlagbaren Team vereinigt haben, dann entgleitet achtet er meiner Fürsorge. Ich gebe ihm meine Zärtlichkeit, meine fürsorgliche Anteilnahme, meine Opferbereitschaft, mein unbedingtes Vertrauen. Doch er entgleitet mir. Ich spüre, wie sein Atem unregelmäßig wird. Wie er aus den Tiefen des Schlafes ins Bewusstsein zurückgleitet. Ich bin bereit, ihn behutsam in den Wachzustand zu übernehmen. Mein Blick soll wie Musik sein. Mein Lächeln soll wie ein Bukett von Blumen sein. Doch er entgleitet mir. Er wacht ganz prosaisch auf.
Wie spät ist es?
Gräfs bei Nacht, Nachtflug, nach Texten von Antoine de Saint-Exupéry, produziert von Barry Graves, Sören Peers und Manfred Pickert, Musik von Wendy Carlos und Brian Eno, es sprachen Helga Lehner und Wolfgang Kondrus.
Vom 5. August 1983, die Folge Nachtflug aus der Reihe Graves bei Nacht. Im Archiv steht zu dieser Sendung der lapidare Satz »Collage über die künstlichen Veränderungen am Menschen nach Texten von Antoine de Saint-Exupéry«. Das beantwortet aber nicht die Frage, warum hier eine Frau mit einem künstlichen Menschen zusammen ist und ob 01 Erik seinen Kollegen Bergengrün umgebracht hat oder ob der Opfer seiner eigenen Überschätzung wurde. Und wo war da eigentlich Antoine de Saint-Exupéry? Und damit sind wir am Ende dieser zugegebenermaßen etwas anderen Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.